Also wenn einer meiner Enkel sagt, Omi, kommst du mal wieder, wir müssen mal wieder richtig Quatsch machen und dann singen wir, hörst du die Regenwürmer pupsen statt husten und er findet das total lustig, dann denke ich, für so einen Quatsch ist eine Omi einfach auch da.
Mensch Margot. Ein Podcast von NDR Niedersachsen.
Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mensch Margot. Mein Name ist Arne Torben Vogts, bin Redakteur beim Norddeutschen Rundfunk und Moderator, falls Sie das erste Mal uns hören sollten, was uns sehr freuen würde. Und Margot Kissmann brauche ich, glaube ich, nicht weiter vorstellen. Auf jeden Fall schön, dass du auch wieder da bist. Margot, wie geht's dir?
Ja, hallo, grüße dich. Mir geht's sehr gut, danke.
Das ist gut. Wir reden heute, Margot, über ein Thema, das rund ein Viertel der Bevölkerung betrifft. Denn rund ein Viertel der Bevölkerung sind Großeltern. Also rund 20 Millionen Menschen in Deutschland zählen dazu. Ich finde, das ist für mich eine erstaunliche Zahl, die ich so vorher noch nie gehört hatte. Und du, Margot, hast dieses Thema Großeltern auch in deiner eigenen Zeitschrift gesetzt, die monatlich erscheint. Warum war dir das wichtig?
Also Anlass für mich war eine Sendung bei Planet Wissen. Da war ein Experte für Großelternfragen, ein Wissenschaftler. Und mich hat so erstaunt, was das für ein riesiges Thema ist. Also es ist für mich individuell ein Thema. Ich habe jetzt 7 Enkelkinder und finde das eine tolle Erfahrung oder eine spannende Erfahrung. Aber dass es so viele betrifft, eben wie gesagt ein Viertel der Bevölkerung, das war mir nicht klar. Und er hat dann auch von den Grundsatzthemen, den Transferleistungen, den Millionen Betreuungsstunden, die natürlich auch sozial ein großes Gewicht haben, gesprochen, dass ich dachte, warum ist das so wenig Thema? Es gibt also die Zeitschrift Eltern, es gibt Elternratgeber, Erziehungsratgeber, was alles. Aber wie wenig gibt's für Großeltern? Also großeltern.de ist diese Homepage, die der Mann gegründet hat mit anderen zusammen. Und als ich da draufgegangen bin, dachte ich, warum ist das eigentlich in Deutschland so ein unterbelichtetes Thema? Und habe natürlich auch sofort geguckt, in der Bibel wird auch nicht so furchtbar viel über Großmütter gesagt, kommt nur eine vor, Lois, die einzige namentlich genannte Großmutter. Aber es ist ein doch sehr relevantes Thema und ich finde es schade, dass es so vernachlässigt wird.
Ja, vor allen Dingen, weil da, glaube ich, wirklich viel drinsteckt. Das werden wir jetzt ja in der kommenden halben Stunde ein bisschen gemeinsam ausloten. Also weil es erst zum einen eine große Bevölkerungsgruppe ist, die eine wunderschöne Aufgabe hat natürlich, die aber auch zu Konflikten ja führen kann mit der anderen Generation, also mit meiner Generation quasi. Ich bin ja Vater, deshalb finde ich das auch spannend, dass wir heute mal darüber reden. Vorab aber mal die Frage, wie das bei dir ist. Also was bist du für eine Großmutter? Du bist doch recht beschäftigt, wenn ich das richtig einordne. Du hast viel zu tun. Wie viel Prozent deines Alltags bist du Großmama?
Also es bestimmt mein Leben schon sehr deutlich, das muss ich sagen. Ich habe 4 Enkelkinder in der Nähe von Hannover und wenn ich in Hannover bin, ich bin nun nicht immer in Hannover, das stimmt schon, versuche ich doch, die zweimal die Woche zu sehen, weil ich möchte, dass sie mich auch kennen. Also und ich möchte sie aufwachsen sehen, das ist ja auch wunderbar als Erfahrung. Und dann habe ich eine Tochter in Mainz mit 3 Kindern und da haben wir jetzt ausgemacht letztes Jahr, dass ich jeden Monat 3 Tage hinkomme, dass ich 3 Tage am Stück da bin. Da musste ich natürlich aber auch lernen, das muss ich sagen, da bin ich schweißgebadet. Ja, ich bin jetzt 62, wenn ich dann ein Kind ist fertig für die Schule, da sind die Eltern zum Glück meistens noch da, wenn sie schon im Büro sind, musst du sehen, dass das Kind den Bus kriegt und dann mit 2 Kindern Richtung Kindergarten und alles dabei haben, die Schuhe zum Wechseln und das Wasser und was weiß ich. Wenn ich dann zurückfahre vom Kindergarten, da denke ich, bin ich schweißgebadet. Ich weiß, warum ich mit 62 keine kleinen Kinder mehr habe.
Ich muss lachen, weil ich bin ja Vater. Und ich wusste, dass das in dieser Folge in diese Thematik geht. Und da habe ich mich sehr drauf gefreut, denn ich glaube, viele Großeltern in Deutschland sind schweißgebadet, denn ohne sie geht es nicht. Das ist wirklich Fakt. Großeltern sind tragende Stützen der Gesellschaft mit Milliarden von Betreuungsstunden. Es gibt so in Anführungszeichen kann man sagen, das ist quasi die Krippe Großeltern. Fast 70% der Großeltern entlasten berufstätige Eltern. Und es geht auch gar nicht mehr ohne, hatte ich schon gesagt, wenn beide Eltern berufstätig sind. Oder, Margot?
Also im Grunde brauchen doch alle Eltern Großeltern. Und ich wünschte mir, es gäbe dann auch noch mehr irgendwie ehrenamtliche Großeltern, gerade für Alleinerziehende. Wir sind ja oft jetzt multilokale Großfamilien, wie es heißt, die an unterschiedlichen Orten wohnen. Am einfachsten ist es natürlich, du bist am selben Ort. Und das sagen viele auch, dass das dann das Beste ist. Dann kannst du doch schnell mal, wenn irgendeine Krankheit ausbricht, die Großeltern bitten, auszuhelfen. Aber das ist natürlich nicht immer möglich. Und außerdem muss man mal sagen, manche Großeltern sind heutzutage auch relativ jung und selbst noch berufstätig. berufstätig an. Ich sagte mir ein Mann, wo sind denn die Großmütter, die heute betreuen? Sage ich ja, viele von denen sind selbst noch berufstätig. Das gab es früher oft so gar nicht.
Deshalb die Frage übrigens auch, die sich auch immer häufiger stellt, finde ich, ist es okay, dass alle mit den Großeltern rechnen, weil beide Eltern arbeiten wollen, dass Oma und Opa eben quasi übernehmen? Findest du das in Ordnung? Weil ja wirklich viele Großeltern bei der Geburt ihrer Enkel heute selbst noch mitten im Leben stehen und auch von mehr Freiraum und Freiheit träumen, muss man ja auch mal sagen.
Ich denke, das kann tatsächlich zu Konflikten führen und darüber muss geredet werden. Mir ist ganz wichtig, dass die Erwartungshaltungen geklärt werden, weil sonst kracht es. Dann erwarten vielleicht die Kinder, dass Oma und Opa jetzt regelmäßig da sind und Oma und Opa sagen, wir sind jetzt endlich durch die Berufstätigkeitsphase, wir wollten jetzt ganz gerne das Leben in aller Freiheit genießen. Und da ist es gut, sich als Familie an einen Tisch zu setzen und zu sagen, was ist eure Erwartungshaltung, was ist unsere Erwartungshaltung und wie finden wir eine Lösung, mit der wir alle gut und gerne als Familie froh leben. Ja. Also Konflikte gibt es, aber das Wichtige ist, dass sie auf den Tisch kommen.
Ja, Margot, ich habe dazu eine Dokumentation gesehen, lief in der ARD, da ging es um Eltern, die eben genau das tun, die auch mal Nein sagen. Die sagen, also wir waren selbst berufstätig und Mutter, jetzt möchte ich noch schöne Jahre genießen. Aber wenn das Großeltern tun, sich so abgrenzen, dann gelten die auch schnell als Raben-Großeltern. Das ist ja dann, das kann es eigentlich auch nicht sein, ne? Also du sagst wirklich offen miteinander reden, wer was voneinander erwartet.
Ja, das ist das Wichtigste daran. Bei uns hat es durchaus auch schon Konflikte gegeben, weil dann gar nicht klar war, was erwartet der andere, was erwartet die andere. Und dann zu sagen, also ich habe mein eigenes Leben, das ist für mich ganz klar so, aber ich habe ja schon gesagt, ich finde es auch ein großes Glück, Enkel zu haben und ich möchte auch da sein für die Enkel, dass die mich kennen und wenn ich ankomme und die Freunde sagen, hallo Omi, das ist für mich auch eine Beglückung. Also ich will das auch, aber es muss die richtige Balance haben. Ich bin nicht die Großmutter, die jetzt ins Nachbarhaus zieht und tagtäglich für die Enkel da ist, weil das kenne ich von Freundinnen auch, das kann auch Konflikte geben, wenn du anfängst, dich in die Erziehung einzumischen, weil ich glaube, das ist was bei zu großer Nähe, was dann auch schwierig ist. Mhm. Also die richtige Balance zwischen Nähe und Distanz, also dem Eigenleben der jungen Familie, dem Eigenleben der Großeltern, aber auch der Nähe zueinander, der Liebe in der Familie und der Fürsorge, das ist, denke ich, das Ziel.
Fast 70% der Großeltern entlasten in Deutschland berufstätige Eltern. Als Dank oder als Anerkennung, auch um mal auszudrücken, wie wichtig Großeltern sind, gibt es in Frankreich etwa Gedenktage für Großmütter. Das ist immer der erste Sonntag im März. Und für Großväter, das ist der erste Sonntag im Oktober. In Polen und Schweiz gibt es etwas Ähnliches. Und Ursula von der Leyen hat 2008 auch mal einen Großelterntag für Deutschland angeregt. Was hältst du von dieser Idee?
Also im Grunde sind natürlich solche Tage auch manchmal ein bisschen an Haaren herbeigezogen. Aber wenn es dem dienen würde, dass die Bedeutung der Großeltern wahrgenommen wird, finde ich das schon gut. Es ist nichts zum Belächeln. Du hast ja gerade die Fakten genannt. Also oft wird das ja so belächelt, ach wie nett, Großmutter geworden zu sein. Sondern es ist tatsächlich auch ein Engagement. Ich habe früher immer gesagt, als ich Mutter war, die Kindererziehung wird privatisiert und der Nutzen und der Ertrag werden dann sozialisiert. Ja, wenn deine eigenen Kinder dann Steuerzahler geworden sind, nachdem du sie durch Berufsausbildung oder Studium gebracht hast. Aber bei den Großeltern ist es so, dass sie tatsächlich viel leisten. Und das, haben wir am Anfang ja gesagt, in der Gesellschaft wenig wahrgenommen wird. Übrigens muss man ja auch sagen, es ist ein relativ neues Phänomen. Ich habe so ein schönes Buch über die Kulturgeschichte der Großmutter gefunden. Also man muss sagen, dass im 16., 17. Jahrhundert 10% der Menschen überhaupt das Großelternalter erreicht haben. Also diese Idee der Großmutter und des Großvaters, die mit Fürsorge halten, die gibt es im Grunde erst seit dem 18. Jahrhundert.
Mhm. Weil das übrigens auch so neu ist, gibt es auch immer neue Konflikte. Es gibt eine Dozentin in Köln, Elke Schön heißt die. Die ist Leiterin und Initiatorin von Großelternkursen. Also die hat zunächst Mutter-Kind-Kurse ganz normal gegeben, hat gemerkt, oh Mann, hier gibt es ja viele Konflikte zwischen Müttern und Omas oder Müttern und Schwiegeromas. Deshalb also diese Großelternkurse. Übrigens, darin sagt sie auch, also das sollte offen und klar kommuniziert werden, wer wie häufig aufs Enkelkind aufpassen will. Aber in diesen Kursen geht es eben auch um Situationen, in denen Großeltern gar keinen Kontakt mehr zu Enkeln haben, also durch Familienstreitereien. Das wollte ich heute auch auf jeden Fall noch beleuchten. Was dann? Also wirst du vielleicht ja in deiner langjährigen Arbeit als Pastorin und Seelsorgerin auch schon mal erlebt haben, oder? So bittere Familienkonflikte, die ganz schwer aus zu merzen sind, oder?
Ja, und da kann ich Familien nur raten, setzt alles dran, springt mal über euren Schatten. Zum einen ist es für die Großeltern bitter, die Enkel nicht zu sehen, aber ich denke, auch für Enkel ist es gut, Großeltern wahrzunehmen, einfach auch eine alte Generation überhaupt wahrzunehmen. Ja, also wenn eine Enkeltochter mir hier gerade gesagt hat, ja, Omi, du kannst sowieso nicht mehr so schnell laufen wie ich, ja, das muss sie ja auch sehen, das ist die Elterngeneration. Aber es gibt dann auch, ich werde eines Tages auch so alt sein, sage ich dann manchmal. Wenn du mal Oma bist, dann wirst du das auch so erleben. Also auch für die Kinder ist es wichtig und die Eltern kann es entlasten. Ich rate Familien, zerstreitet euch nie so sehr, dass ihr Kontaktverbot erlasst zwischen Enkeln und Großeltern. Das ist unendlich traurig und es ist wirklich auch nicht hilfreich. Ich habe das ein paar Mal erlebt, auch bei Scheidungsfamilien, wenn dann die Kinder hauptsächlich, sagen wir jetzt mal als Beispiel, bei der Mutter leben und die Mutter dann nicht will, dass die Kinder noch Kontakt zu den Eltern des Vaters haben. Das finde ich auch egozentrisch, muss ich sagen. Und lasst den Kindern den Kontakt auch bei einer Scheidung mit den Großeltern. Das ist für die Kinder wichtig, für euch und natürlich für die Großeltern auch.
Wie würdest du sagen, kann das gelingen? Zum Wohle der Kinder den kleinsten gemeinsamen Nenner finden oder zur Not irgendwie Pflaster auf die seelischen Wunden, Hauptsache funktionieren, damit Enkel ihre Großeltern haben und andersrum?
Na, ein Pflaster ist ja eine Erstversorgung, wenn das Knie gerade blutet. Ja, das sollte jeder erwachsene Mensch schaffen, dann mal über den eigenen Schatten oder die eigene Verletzung zu springen. Aber es gibt ja durchaus auch Mehrgenerationen-Familientherapien oder mal einen Therapeuten aufsuchen und zu fragen, wo liegt eigentlich der tiefe Konflikt und den möglichst von den Kindern fernhalten, weil die Kinder sind nicht der Konflikt, sondern der Konflikt besteht zwischen den Erwachsenen, wenn es möglich ist, sich an einen Tisch setzen und miteinander reden. Und wenn es irgendwie geht, vielleicht eine Vertrauensperson, eine Dritte dabei haben, muss ja nicht gleich ein Therapeut sein. Also eine gute Freundin der Familie, um zu sehen, dass nicht gleich wieder alle hochgehen und auseinanderrennen, sondern es schaffen. Das ist auch eine Leistung, die Konflikte in Ruhe mal auf den Tisch zu bringen und anzusprechen. Das ist nicht einfach, das weiß ich.
Jetzt wollen wir heute aber nicht nur über Konflikte reden und Problematisches, wobei, wie gesagt, ist eben auch da häufig in vielen Familien. Aber schauen wir mal auf die andere Seite, auf die des Großelternglücks. Im Kern steht ja, und das ist in den allermeisten Fällen sicherlich so, dass da neben den Eltern eben noch jemand für das Kind da ist, der Liebe gibt, Wärme gibt, Schokolade gibt. Und Corona hat eben auch gezeigt, wie sehr das beiden Seiten auch fehlen kann. Also nicht nur, weil es organisatorisch notwendig ist, sondern auch emotional. Was ist für dich Enkelglück, Margot?
Also zum einen ist es dieses Glück zu sehen, dass das Leben weitergeht. Das muss ich sagen. Meine Töchter müssen ja alle eine positive Einstellung zum Leben haben, denke ich, meine Schwiegersöhne auch. Dass sie sagen, doch, wir wollen auch Kinder. Das ist wunderbar, in diese Welt auch Kinder zu setzen. Ich sage mal in Anführungsstrichen, ich habe das erlebt in den 80er Jahren, als ich das erste Mal schwanger war, letztes Jahrhundert. Da wurde gesagt, wie kann man in diese Welt der Atommächte Kinder setzen? Habe ich immer gesagt, ja, meine Mutter hat kurz nach dem Zweiten Weltkrieg Kinder bekommen. Und jetzt erlebe ich das wieder, dass gesagt wird, wie kann man in eine so schreckliche Welt Kinder setzen? Kinder zu bekommen, ist ja auch ein Hoffnungssignal, dass ich ein lebensbejahender Mensch bin. Also darüber bin ich glücklich natürlich, aber sie auch zu sehen, zu erleben, da ist ja immer doch so ein Viertelanteil von dir irgendwo auch drin. Und auch die Verschiedenheit zu erleben, also die einen doch ernster, die anderen so ein bisschen mehr draufgängerisch. Diese Vielfalt zu sehen und so eine Generation aufwachsen zu sehen, bei der du nicht für alles verantwortlich bist, das finde ich auch entlastend. Ja? Mhm. Ich bin nicht für alles verantwortlich als Omi. Ich kann mich auch mal zurückziehen und sagen, nö, da seid ihr zuständig. Ich muss nicht erziehen.
Du bist ja ab und an in deinem kleinen Ferienhäuschen auf Usedom und dann ist die Hütte voll mit Enkelkindern und auch mit Schwiegersöhnen und deinen Töchtern. In deiner Zeitschrift, da zitierst du diesen Satz hier. Großeltern sind für Enkel wie Urlaub von den Eltern. Das heißt, Margot, ist das bei dir so ein bisschen deine Beziehung zu deinen Enkeln? Ist das so wie eher eine Wohlfühloase, in der alles geht?
Also wenn sie bei mir sind alleine, dann ist das schon so, das muss ich sagen, das ist ja das Tolle, wenn du dann Zeit für die Enkel hast und du weißt, sie kommen zu Besuch oder du bist bei ihnen, dann hast du auch ganz Zeit für die Enkel. Und das ist, wenn du Kinder hast, ja anders. Wenn du Kinder hast, da denkst du, oh, ich müsste noch eine Predigt schreiben, gut, wir gehen jetzt schnell mal spazieren, aber dann muss ich auf jeden Fall noch eine Maschine Wäsche aufhängen. Also das geht ja nebenbei, aber wenn du sagst, jetzt kommt meine Enkeltochter in Hannover zu Besuch, dann weiß ich, jetzt bin ich für die Enkeltochter da und zuständig. Das ist noch ein bisschen anders hier im Ferienhaus auf Usedom, wo wir gerade sind. Da haben wir auch die Erwartungshaltung geklärt. Das finde ich auch gut, weil es auch schon mal gekracht hat. Das ist dann halt so, dass ich bestimmte Zeit mit den Enkeln verbringe, aber nicht die ganze Zeit. Ich brauche dann auch echt mal Zeit für mich selber, ja. Und das haben wir inzwischen ganz gut hinbekommen. Die freuen sich natürlich, freuen sich riesig, dann hierher zu kommen. Das ist auch ein großes Glück. Kennen natürlich auch das Haus, die Zimmer. Ich habe hier Puppen, eine Puppenküche, Lego, Playmobil, alles ist da. Die volle Ausstattung, Schaukel im Garten. Und es ist schöne Zeit zusammen, aber dann brauche ich auch mal als Ältere auch mal Zeit für mich.
Klar, absolut, ist bei uns ähnlich. Und wie ist es mit Regeln? Also nimm mal ein Beispiel, du hast 7 Enkel, ne?
Ja.
Gibt es da gemeinsame Regeln, je nach Tochter, über die ihr gesprochen habt, oder enden die quasi in deinem Haus und da sind dann Omas Regeln?
Also das ist mir schon wichtig, wenn ich meine Enkelkinder besuche, gelten die Regeln da. Das ist einfach so. Da gibt es ja bestimmte Essensvorstellungen und so weiter. Da musst du dich anpassen. Ich finde auch, wenn du zu Besuch kommst, kommst du zu Besuch und passt dich an. Aber wenn die Enkelkinder bei mir sind, finde ich, dann wissen sie auch, wo die Dose ist mit den kleinen Tüten mit Gummibärchen. Das wissen sie ganz genau. Und das ist dann bei Omi halt so. Aber ich finde, Kinder können auch ganz gut unterscheiden, haben dann ja auch so was verschmitzt, spitzbübisches, wenn sie dann zu Hause erzählen, bei Oma gab es aber Gummibärchen. Ja, das ist dann so. Ja. Das gilt bei Omi.
Die Wissenschaft sagt das auch, dass Kinder schon früh in der Lage sind, den Unterschied zwischen den beiden Haushalten zu erkennen und sich an die jeweiligen Spielregeln zu halten. Und den prägenden Einfluss haben immer noch die Eltern, weil klar, da sind die Kinder eigentlich so die meiste Zeit. Ich komme so ein bisschen in diese Richtung und wollte dich dazu auch mal so fragen, weil das bei mir, ich bin ja auch Vater mit 2 Kindern und das ist eben auch manchmal so Thema. Und da gibt es, ich fange jetzt mal mit meinem Zitat jetzt schon mal an, in dieser
okay,
Folge.
Okay, das hast du nicht vergessen.
Ja, pass auf. Franz Schmidberger, deutscher Publizist, sagt, die Nachsichtigkeit der Großeltern von den eigenen Kindern zu den Enkeln ist phänomenal. Verstehst du, was ich damit meine, ne?
Ja, das verstehe ich sehr gut, weil ich schon bei meiner eigenen Mutter, das habe ich in dem Heft ja auch geschrieben, wirklich erstaunt war. Also meine Mutter war schon eher streng, also da hatten klare Regeln, strenge Erziehung, da war nicht viel Mucksen möglich sozusagen. Ich meine, mit der Disziplin und so hat mir das auch genutzt, will ich gar nicht sagen. Aber als meine Kinder dann als Enkel bei meiner Mutter waren, da habe ich gestaunt, was die alles durften, was es alles zu essen gab. Chips beispielsweise waren verpönt bei uns, Nutella. Und dann haben meine Töchter mir eines Tages erzählt, sie durften bei Großmutter Baywatch gucken. Das war bei mir absolut untersagt.
Durfte ich auch nicht. Wollte ich aber auch immer gucken, ja.
Und das durften sie dann bei ihrer Großmutter gucken. Und da dachte ich, interessant, dass meine Mutter sowas zulässt. Ja, hätte ich ihr nie zugetraut.
Und
das merke ich auch.
Also bist du dann in den Konflikt gegangen oder hast du es einfach so stehen lassen?
Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen gelächelt und gestaunt, weil ich dachte, Donnerwetter, das hätte ich dir nicht zugetraut, okay. Habe ich wirklich gedacht. Und so ist es auch bei mir. Also wenn einer meiner Enkel sagt, Omi, kommst du mal wieder, wir müssen mal wieder richtig Quatsch machen. Und dann singen wir, hörst du die Regenwürmer pupsen statt husten. Und er findet das total lustig. Dann denke ich, für so einen Quatsch ist eine Omi einfach auch da.
Zurück zu unserer Dozentin Elke Schön mit den Großelternkursen. Weil das eben auch, ich habe ja viel mit Eltern zu tun gerade so und da ist häufig so von der anderen Seite, ja, meine Großmutter oder meine Mutter beziehungsweise hat das und das schon wieder erlaubt und das finden wir so blöd. Da ist das eben auch Thema in diesen Kursen, die sagt, wenn die Eltern möchten, nehmen wir mal ein Beispiel raus, dass ihr Kind im ersten Jahr kein Zucker isst, also, dann sollte die Oma es nicht unbedingt mit Schokolade füttern. In einem ihrer Kurse war eine Frau aber, die darauf beharrt und sagt, ich will meinem Enkelkind aber Gummibärchen geben. So, typischer Konflikt, typische Situation. Die Lösung bzw. der Vorschlag von der Dozentin war, respektiere als Großeltern die Entscheidung der Eltern und finde einen anderen Zugang zum Kind. Also Omas und Opas haben halt viele Möglichkeiten, die haben Zeit, die können auch Höhlen bauen, 200 Stöckchen im Wald aufheben oder Seifenblasen, die sind etwa mindestens genauso toll wie Süßigkeiten. Also nochmal die Frage auch an dich als Großmama, wie siehst du das? Sollten Großeltern miterziehen, so wie die jeweiligen Eltern sich das vorstellen? Und dieselben Regeln vertiefen oder ist es wirklich immer doch ein bisschen ein Urlaub von den Eltern?
Also ich denke schon, es darf ruhig ein bisschen Urlaub von den Eltern sein, aber ich muss sagen, wenn jetzt eine ganz knallharte Regel da wäre, kein Zucker im ersten Lebensjahr oder so, also was bin ich denn dann, die sagt, nein, das werde ich schaffen, diese Regel zu unterwandern, das wäre ja auch gegen die Eltern gerichtet, das finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen merkwürdig. Ich finde schon, dass ich die Freiheit haben muss als Großmutter, wenn sie bei mir sind, mit ihnen das zu machen, was ich gern mit ihnen machen möchte, aber ich würde jetzt nicht so eine Kampfsituation aufkommen lassen, ha, wenn ihr sagt, also kein Nutella, dann bei mir erst recht Nutella, sondern eher ein bisschen verschmitzt sagen, ja, ja, bei mir gibt's aber Nutella. Und wenn die Eltern dann sagen, das wollen wir ganz und gar und überhaupt nicht, meine Güte, also darüber würde ich nicht kämpfen darum. Aber andererseits will ich auch sagen, also im 19. Jahrhundert kam ja so dieses Bild auf, diese gefühlsbetonte, fromme Frau, weißhaarig mit Haube, die dann immerzu nur lieb ist. So sind Großmütter heute eben auch nicht, sondern ich finde, da müssen wir auch andere Bilder finden. Ich fühle mich noch relativ fit als Großmutter, muss ich sagen, und bin auch nicht nur sozusagen in der Ecke und tue, was mir gesagt wird.
Ja, das ist, dazu habe ich auch was Interessantes gelesen. Der Soziologieprofessor François Höpinger, ich glaube, so wird er ausgesprochen, der sagt, noch immer wird kaum eine Bevölkerungsgruppe so hartnäckig auf Stereotype reduziert. Also da dominiert immer noch so ein rosarotes Zuckerbäckerbild, vom Biedermeier geprägt, extrem traditionell, quasi die Großelternschaft als letzte Säule des klassisch-bürgerlichen Familienmodells, weil die Großmutter die liebliche und gute Seele des Hauses ist und der liebende Großvater, der erzählt Geschichten und sitzt quasi im Ohrensessel. Also diese Bilder haben sich bis heute irgendwie gehalten, obwohl sie längst überholt sind. Du bist dafür auch ein gutes Beispiel, ne?
Ja, das geht mir auch so. Und ich weiß auch von vielen Frauen, dass sie sagen, oh, ich will noch gar nicht Oma werden, bloß nicht, dann bist du alt und für immer unerotisch oder so. Ja, das ist ja sind so Bilder. Dann bist du raus aus dem Leben katapultiert. Und das finde ich eigentlich schade. Also viele kenne ich auch, ich kenne einen Mann jedenfalls, der hat gesagt, es soll keiner erfahren, wenn er Großvater wird, weil alle halten ihn dann für einen alten Mann. Und das, finde ich, ist doch Quatsch. Also es ist ein großes Glück, wenn du noch fit bist, wenn du Großvater oder Großmutter bist. Das ist kein Abstieg, aber wir brauchen schon wahrscheinlich neue Rollenbilder. Das ist schon dieses Biedermeier-Bild auch des Bürgertums, müssen wir sagen, des 19. Jahrhunderts. Und all diese Bilder, wie wunderschön es war in der Landwirtschaft, wenn die Großeltern immer dabei waren, im Haus dabei waren und dann aufs Altenteil gingen und immer noch auf dem Hof waren. Da kenne ich viele, viele andere Geschichten aus der Landwirtschaft, wo das dann für die Schwiegertochter, die auf den Hof kam, sehr, sehr schwierig war, wo die Mutter sich permanent eingemischt hat in die Erziehung der Enkel. Also wir wollen auch nicht idealisieren, finde ich. Idealisierte Bilder helfen auch nicht. Ich finde schon ganz gut, wenn alle eigenständig leben können und dann aber ein schöner, guter, solider Kontakt entsteht.
Wie würdest du sagen, sieht eine, oder was macht eine moderne Großmutter aus, wenn du gerade noch dieses Bild entworfen hast, wie es früher war oder wie konfliktbeladen das dann zum Teil auch in landwirtschaftlichen Betrieben sein können, was ich auch aus meiner Vita sehr gut kenne?
Ich denke, es ist wichtig, dass die Enkel auch wissen, die Großmutter, der Großvater sind selbstständige Personen, die haben ein eigenes Leben und ab und zu teilen wir eine Strecke von diesem Leben und dann ist es schön, das ist schöne Zeit zusammen. Ich finde, sie können wahrnehmen, dass Großeltern auch alt werden. Ich finde, wir können auch übers Sterben reden, also dass das Leben irgendwann zu Ende geht. Das ist für Kinder ja ein wichtiges Thema, das ganz oft tabuisiert wird. Und vielleicht können Großeltern darüber gerade gut mit ihnen reden. Meine eine Enkeltochter wollte neulich, dass mit ihr zum Friedhof gehe. Und das war erst die Frage, ist das skurril? Es war eine tolle Zeit auf dem Friedhof, weil wir die Gräber angeguckt haben. Da war dann auch ein Kindergrab und es waren Familiengräber da, ein Kolumbarium, ein Urnenfeld. Das können vielleicht Großeltern auch besonders gut, weil sie in der Lage sind, über den Tod zu reden. Weil ich finde, in dem Alter solltest du dich damit schon mal beschäftigt haben. Und mich stört dann aber auch in den Bilderbüchern, muss ich sagen, der neue Bilderbücher, das ist immer irgendwie eine strickende Omi mit Brille und Dutt auf der Bank. Und da muss ich sagen, da fühle ich mich nicht angesprochen und identifiziert. Und das müssen wir vielleicht ändern, dass wir Bilder brauchen auch von selbstständigen Menschen, die vielleicht auch mal eine Reise machen oder das machen, was sie gerne machen. Das können die Kinder ja ruhig lernen. Und trotzdem lernen sie dadurch auch, der Mensch ist Kind und dann Erwachsener und irgendwann wirst du alt.
Wie hat sich eigentlich dein Verhältnis zu deinen Töchtern verändert, seit die Mütter sind?
Ach, für mich ist das schon interessant, dass ich denke, auch ich selber, du wirst im Grunde doch ein bisschen nachsichtiger mit den eigenen Eltern, wenn du selbst Kinder hast. Das habe ich selbst auch. so erfahren. Wenn du so jugendlich oder junge Frau bist, dann weißt du alles, was du an den eigenen Eltern kritisieren kannst, wie du es alles anders oder besser gemacht hättest. Mhm. Und wenn du selbst Kinder hast, dann guckst du vielleicht ein bisschen milder auf deine eigenen Eltern, weil du auf einmal siehst, es gibt keine perfekte Erziehung. Es gibt auch keine perfekte Mutter, keinen perfekten Vater, sondern ganz oft ist es nur der Versuch, es irgendwie hinzukriegen, liebevoll mit den Kindern umzugehen, Kompromisse zu suchen. Ich habe schon den Eindruck, dass es eher größere Nachsicht miteinander gibt. Und ich sehe ja auch bei meinen Töchtern, wie anstrengend es ist, einfach junge Mutter zu sein. Das ist wahnsinnig anstrengend. Das ist wirklich, auch bei meinen Schwiegersöhnen natürlich, das ist die Rush-Hour des Lebens. Beruf und Familie und das alles unter einen Hut bringen, da möchte ich nicht mehr tauschen. Die Kraft und die Energie hätte ich gar nicht mehr.
Ja, Margot, lass uns noch mal gemeinsam auf diese Zahl vom Beginn dieser Folge schauen. 20 Millionen Menschen sind Großeltern. Jeder, jede vierte. Das ist ja eine riesige Gruppe, die jetzt auch nicht nur auf dem Abstellgleis in Richtung Gnadenbrot ist, sondern das sind ja auch politische Akteure. Und dazu fällt mir noch die Aufregung ein, die es neulich gab hier nach diesem WDR-Kinderchor. Meine Oma ist eine alte Umweltsau. Du weißt, was ich meine. Ne? Wie hast du ja, das wahrgenommen? Da war die Aufregung groß.
Also ehrlich gesagt habe ich diese Aufregung nicht so ganz verstanden. Gleich wurde dann der Chip aus dem Netz genommen und der Intendant musste sich entschuldigen. Da habe ich gedacht, das ist doch, das war zu viel. Und wir haben ja hinterher auch gesehen, dass das Lied tatsächlich, also dass der Shitstorm zu dem Lied tatsächlich lanciert war. Also das war gezielt gemacht als Kritik von einem eigentlich relativ kleinen Kreis. Und ich finde, also wenn wir Ältere nicht auch ein bisschen Humor haben, und das war ja auch so ein bisschen von der Fridays for Future Bewegung lanciert, das finde ich traurig. Also ich weiß, dass in der Krachmacherstraße sagt der Vater doch mal, die Lotta sei stur wie eine alte Ziege. Da lachen sich meine Enkelkinder jedes Mal schlapp, wenn ich das vorlese. Oder ich finde, der Enkel kann ja auch mal sagen, auch ist das ein Dulli. Also mir war das zu humorlos, muss ich ganz klar sagen.
Margot, du hast es gesagt, das ist auch instrumentalisiert worden von kleineren Chatgruppen und aufgebläht worden. Aber trotzdem, eventuell fühlten sich doch einige Ältere auf den Schlips getreten. Und überhaupt überlegen sie gerade, was für einen Stellenwert sie in der Gesellschaft haben und vielleicht auch was für einen Einfluss. Und weil du gerade Fridays for Futures meintest, habe ich neulich gelesen zum Thema Pflege. Ist auch ein Riesenthema. Muss man ja auch mal thematisieren zwischen Eltern und Großeltern. Und ich habe gelesen, da plädierte jemand für einen Thursdays for Pflege. Also um dieses Thema voranzubringen. Denn da passiert ja neben Absichtsbekundung doch eher wenig. Aber die Alten, so wurde es dann ein bisschen salopp oder suffisant gesagt, können halt nicht mehr auf die Straße gehen. Aber es ist doch ein wichtiges Thema, auch die Pflege, oder? Dass da was passiert.
Aber das ist doch ganz klar. Also mich stört, wenn das gegeneinander ausgespielt wird, muss ich sagen. Die Schwächsten sind immer die an den Rändern. Natürlich die ganz, ganz Jungen und die ganz, ganz Alten. Mir hat auch jemand vorgeworfen, als ich in der Corona-Zeit gesagt habe, mir tun die Kinder so leid, die jetzt zu Hause eingesperrt sind. Die Spielplätze sind abgesperrt. Ich kann hier joggen gehen, aber die Kinder können nicht auf dem Spielplatz. Also wenn ich mich zurücknehmen müsste, damit die Kinder rauskommen, dann würde ich das tun. Oh, da habe ich böse Mails und Briefe gekriegt, das sei eine Unverschämtheit und die armen Alten, an die würde ich gar nicht denken, das stimmt aber nicht. Ich habe auch in der ganzen Corona-Zeit immer gesagt, die Pflegeheime müssen sich mehr öffnen, wir dürfen die Alten nicht so isolieren. Mich stört, wenn da alt gegen jung ausgespielt wird, es sind beide schwache Gruppen, die ganz Jungen und die ganz Alten und das muss noch kein Gegensatz sein. Mhm. Natürlich ist die Pflege ein Riesenthema und schon seit Jahren und wir haben jetzt in der Corona-Zeit wieder gesehen, wie schlecht bezahlt die Pflegekräfte sind, aber schlecht bezahlt sind beispielsweise auch die Mitarbeiterinnen in Kitas. Alles Frauenberufe, die eben an diesen Situationen arbeiten, an denen es Menschen wirklich brauchen, dass sie unterstützt werden.
Ich wollte das gar nicht gegeneinander aufspielen, sondern ich glaube, das, was ich meinte, war, dass viel über Fridays for Future berichtet wird, über die Jugend, die sagt, wir müssen im Klima was machen, aber eigentlich müsste es auch Thursdays for Pflege geben, so war der Grundtenor dieser Argumentation, wo ältere Menschen und auch meinetwegen die Kinder und die Kindeskinder mit auf die Straße gehen, um zu sagen, mehr Druck zu machen, dass da etwas passiert, denn älter werden, gebrechlich werden, eventuell zum Pflegefall werden, das ist ja eins der Zukunftsthemen. Neben dem Klimawandel ist das eins der großen Themen so, dass da nicht mehr passiert und mehr gemacht wird. Empfindest du das auch so, dass da eine breitere gesellschaftliche Basis viel mehr für tun müsste, um die Älteren, von denen wir 20 Millionen haben, wie wir gehört haben, auch mehr unterstützen? Nicht nur auf die Jungen gucken, Klima, sondern auch dorthin gucken. Weißt du, was ich meine?
Das habe ich eben doch auch versucht zu sagen. Wir brauchen beides. Und die Pflegefrage ist eine enorme Herausforderung. Und solange die Pflegeberufe nicht besser bezahlt werden, das hieße, sie jetzt streiten sie ja schon drum, ob diese 500 Euro ausgezahlt werden, die da groß angekündigt waren wegen systemrelevanter Berufe. Das ist etwas, was die Gesellschaft nicht gerne sieht. Wir schieben Menschen dann auch ab in Pflege- und Altenheime und schauen nicht mehr so gut hin oder so gern hin als Gesellschaft. Und das halte ich schon auch für ein Drama. Meinetwegen können wir auch donnerstags für Pflege auf die Straße gehen. Fridays for Futures. Aber das ist natürlich auch eine Frage der Future. Das ist ja nicht eine Frage der Vergangenheit, sondern ja. die heute stark sind, werden eines Tages pflegebedürftig sein. Und insofern ist die Pflegefrage tatsächlich auch eine. Ich denke übrigens, wenn oft gesagt wird, ach, die Großeltern ziehen zu den Enkeln, um bei den Enkeln zu unterstützen, war das früher ja auch eine Art Generationenvertrag und um dann in der Pflege unterstützt zu werden. Ich finde, über sowas muss beispielsweise in Familien auch sehr offen gesprochen werden, wenn es um Erwartungshaltungen geht.
Absolut, da will ich nämlich jetzt noch hinkommen, denn das Thema gehört nicht nur auf die Straße, sondern auch in die Familien. Und ich weiß nicht, ob das zu persönlich ist, aber ich würde dich gern fragen, wie du dir das vorstellst, wenn du zum Thema Pflege, du bist jetzt Anfang 60, wie stellst du dir das vor in deinem persönlichen Fall, wenn du 80, 85, 90 bist?
Also wenn ich so alt werden würde, das habe ich mir schon sehr klar vorgestellt, würde ich versuchen, durch ambulante Pflege so lange wie möglich in Hannover in meiner Wohnung zu bleiben. Ich habe auch, als ich zurück nach Hannover gezogen bin, vor gut 2 Jahren gleich geguckt, dass ich eine barrierefreie Wohnung habe. Da gibt es also einen Fahrstuhl im Haus. Ich könnte im Rollator mich also eine ganze Zeit da noch selbst versorgen und bewegen, dann fände ich schön, wenn ich ambulant gepflegt werden könnte, solange es möglich ist. Ich würde dann in ein Pflegeheim gehen und zum Sterben gerne in ein Hospiz gehen, weil ich das nicht möchte, dass meine Kinder eine zusätzliche Belastung einerseits haben, andererseits die Beziehung dadurch auch belastet wird. Ich weiß, dass viele das erwarten, aber das habe ich zu oft als Pfarrerin auch gesehen, was in Familien dann passiert, wenn die Pflege der ältesten Generation zur Zusatzbelastung wird. Also das möchte ich nicht. Und ich denke, das ist in unserem Land auch möglich, jetzt ambulant versorgt zu werden. Das ist ganz gut ausgebaut. Aber ich wünschte mir, dass die Pflegekräfte, die das tun, ich sehe die ja ganz oft da rumrasen in Hannover mit den kleinen Autos auf Parkplatzsuche. Also die müssen deutlich besser ausgestattet werden, damit sie das auch gut leisten können.
Ist das so ein bisschen noch so der Gedanke, ich möchte irgendwie auch niemandem zur Last fallen, der ja auch in dieser Generation so ausgeprägt ist? Oder willst du einfach auch, weil du es dir möglicherweise auch leisten kannst, deine Kinder da entlasten? Also die sollen nicht diese Pflicht spüren oder so?
Einerseits meine Kinder entlasten, andererseits geht es mir, denke ich, auch ein bisschen um meine Autonomie, dass ich das noch selbst bestimmen kann, wie und von wem ich gepflegt werde. Aber ich will sie auch entlasten, weil ich eben gesehen habe, was das bedeutet, und in der Regel ja für die Frauen, die dann die Kindererziehung und die Pflege leisten sollen, und das bringt Zusatzspannungen in Familien und Zusatzlasten, die ich so nicht möchte, aber es geht mir auch um mich selbst dabei. Also es ist jetzt nicht nur Altruismus mit Blick auf die anderen. Ich kann ganz gut allein sein und bin ganz gerne selbstständig, so gut ich kann.
Margot, ganz kurz noch der Gedanke, kommt mir gerade, weil du gesprochen hast, so von früher, dass es so einen Generationenvertrag gab zwischen Eltern und Großeltern, also ihr passt auf unsere Kinder auf und wir pflegen euch, wenn es dann in Richtung Tod und Sterben geht. Da hat der Psychiater Klaus Döhner gesagt, weil man ja eben sagt, ich will niemandem zur Last fallen, ein gelingendes Leben bedarf auch der Last. Also das bedeutet, meine Generation darf euch zur Last werden, wenn wir unsere Kinder bei euch parken, und deine Generation, Margot, darf uns zur Last werden, wenn ihr alt seid. Aber das ist doch eigentlich auch ein schöner Gedanke, oder?
Also das finde ich wirklich einen schönen Gedanken, weil der auch deutlich macht, wir können alle mal zur Last fallen. Wir sind nicht immer alle topfit, stark und lebensmutig, sondern jeder Mensch hat Phasen, in denen er andere braucht. Und das ist dann vielleicht auch gar keine Last, sondern einfach, sagen wir es positiv, Solidarität, gutes Miteinander, Familie. Im Buch der Sprüche steht so schön im Kapitel 17, der alten Krone sind Kindeskinder. Und das, finde ich, ist auch sehr schön, im Alter Kindeskinder noch erleben zu dürfen. Das setzt dem Leben schon eine Krone auf.
Sehr schön. Ja, das stelle ich mir für mein Großelternsein später auch sehr gerne so vor. Das ist wirklich ein schöner Vers, um ja dieses Thema so ein bisschen zuzumachen. Vielen Dank an dich als Großmutter, Margot.
Und sehr gerne.
Auch für die Hinweise und Tipps nehme ich sicherlich auch mit in mein Leben als Vater. Und wir hören uns nächste Folge wieder bei einem ja, weiteren Thema, über das wir uns Gedanken machen. Und den letzten Satz, den hast wie immer du, Margot.
Ja, dann sage ich allen gerne, bleiben Sie behütet.
Mensch Margot. In Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche im NDR und der Hans-Lilje-Stiftung.